Ich stieg ganz frei und mutig eine Treppe, die dann zu einer Leiter wurde, hinab. Unten befand sich ein Loch, das in ganz große Tiefe hinabführt. Es war schwer, auf die andere Seite zu gelangen, ohne in jenes Loch zu fallen. Auf der anderen Seite befanden sich Personen, denen ich die Hand reichte, um hinüber zu gelangen. Ich erwachte. Es bestand die Gefahr, dass ich in den Abgrund stürze, wenn ich nicht Hilfe erhalte.
So lautet der Beginn einer interessanten Reise, die sowohl in die Welt der Seele als auch in die jenseitige Welt führen sollte. Es handelt sich dabei um die private Niederschrift eines Traumes von Emanuel Swedenborg, vielleicht eines der begabtesten Menschen, die je gelebt haben. Der Traum spricht für sich selbst. Vor mehr als 2 Jahrhunderten aufgezeichnet, zeigt er bereits ein modernes Verständnis für das Wesen der Träume. In dramatischer Form vergegenwärtigt er die augenblickliche Lebenssituation des Träumenden. Er sieht die Gefahr und erkennt seine eigene Hilfsbedürftigkeit. Diese Serie von Träumen und Assoziationen, uns als früheste und ausführlichste überhaupt bekannt, wurde um 1744 niedergeschrieben von einem Mann, der zu den letzten Universalgelehrten gehörte, die alles damals bekannte Wissen beherrschten. Ehe er sich mit den Träumen zu beschäftigen begann, hatte er enorme Leistungen vollbracht. Alle vorhandenen Wissenschaften bis zum Äußersten erforscht und einige neu gegründet. Seine Entdeckungen über das menschliche Gehirn oder seine Hypothese zur Nebulartheorie hätten allein ausgereicht, um seine öffentliche Anerkennung und seinen wissenschaftlichen Ruf zu sichern. Mit 56 Jahren hätte er sich zur Ruhe setzen können. Aber er begann, sich mit Psychologie und Religion zu beschäftigen. Aus jener Zeit, in der er sich diesen inneren Bereichen zuwandte, stammen die Niederschriften seiner Träume. Und so viel Unbekanntes, Neues entdeckte er, dass seine Berichte unglaubwürdig erschienen. Kritiker fielen über das eine oder andere seiner sehr privaten und ungewöhnlichen Tagebücher her und erklärten ihn für wahnsinnig. Wer ihn und seine Erfahrungen aber verstand, wäre dankbar für einen solchen Wahnsinn gewesen. Es folgt das Kapitel Der Weg nach innen. Für das Verständnis von Swedenborgs Spätwerken ist es wichtig, dass man klar den Weg verfolgt und erkennt, der ihn zu seinen späteren Erfahrungen führte. Seine Methode verbindet verschiedene Prozesse miteinander, die noch heute oft ungenügend verstanden werden, obwohl wir 2 Jahrhunderte weiter sind. Aber was wir heute von den normalen Erlebnissen wissen, die bei diesen Vorgängen zu erwarten sind, macht alle späteren Entdeckungen Swedenborgs viel glaubwürdiger. Von Kindheit an nämlich beherrschte Swedenborg eine Übung, die den uralten Erleuchtungswegen des Hindu-Yoga und des Buddhismus entspricht. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass er eine religiöse Übung des Ostens vollzog, denn es lagen damals noch keine Übersetzungen auf diesem Gebiet vor. Es überrascht aber nicht, dass ein Mensch, der sich so an intellektueller Analyse erfreute, auf diese Methode stieß. Er entspannte sich, schloss die Augen und konzentrierte alle Aufmerksamkeit auf ein Problem. Zugleich verminderte sich der Atem, bis er fast vollständig aufhörte. Das Bewusstsein der äußeren Welt und der Körperempfindungen nahm ab oder verschwand mehr oder weniger vollständig. Sein ganzes Wesen konzentrierte sich auf die Frage, die er lösen wollte. Dabei darf man nicht vergessen, dass er über ungewöhnliche Konzentrationskraft verfügte. Denn sein Leben lang hatte er ja über Probleme gegrübelt und sich im Konzentrieren geübt. Das Problem, auf das er sich konzentrierte, blühte dabei in neuer, reicher und überraschender Weise auf. In seiner Kindheit übte er diese Methode zuerst während des Morgen- und Abendgebetes. Und wahrscheinlich vertiefte diese Methode die Bedeutung des Gebetes und verlieh ihm innere Intensität. Ich, also Van Dusen, vermute anhand seiner Aufzeichnungen, dass er als Kind zufällig diese Methode entdeckte, sie während seiner wissenschaftlichen Periode relativ wenig anwendete und auf sie zurückkam, als er dann versuchte, die Seele selbst zu erkunden. In seinen frühen 50er Jahren, von 1740 bis 1744, beendete er einige umfangreiche Bände über Anatomie und das Gehirn. Dabei wurde ihm bereits klar, dass er die Seele durch anatomische Studien nicht finden würde, denn dazu würde er die Regungen des Gemüts selbst beobachten müssen. Man sollte sich seine Situation vor Augen halten. Keine Familie störte ihn. Sein Einkommen war mehr als ausreichend. Keine Arbeit wurde von ihm gefordert, als die er sich selbst auferlegte, nämlich zu schreiben. Seine Dienerschaft half ihm außerdem bei den Alltagsproblemen. Stunden, ja ganze Tage konnte er in tiefen Gedanken und Meditationen verweilen. Und erreichte er gewisse Zustände der Versenkung, so störten ihn weder seine Haushälterin noch sein Gärtner. Es war eine nahezu ideale Situation, um Seelenforschung zu betreiben. Die intensive Meditation als ein Mittel, in die noch unbekannte Materie der Seele einzudringen, Konzentration auf ein Problem, sogar unter Ausschaltung des Atems, sollte ihn an die Schwelle einer unerwarteten Erlebniswelt führen, die sein ganzes Verhältnis zur Seele veränderte. Anfänglich fielen seine Versuche noch übertrieben intellektuell aus. Sein Werk über die rationale Psychologie stammt aus dem Jahre 1742. Darin findet sich folgende Beschreibung.
Wenn wir einzelne Gedanken fernhalten, das heißt, wenn wir das Gemüt von Begriffen und Ideen, die bruchstückhaft begrenzt und materiell sind und auch zugleich von rein natürlichen Wünschen und Neigungen abwenden, dann verbleibt der menschliche Verstand in dem ihm entsprechenden reinen Ideen, weil er ungestört ist vom sonstigen heterogenen Gedankengedränge. Das Gemüt wird dann nicht veranlasst, sich Veränderungen zu unterziehen und Begründungen herbeizuschaffen, außer solchen, die mit den Ideen des reinen Verstandes übereinstimmen. Auf diese Weise erfreut sich der Verstand innerster Ruhe und innerster Freude, denn diese Übereinstimmung erscheint dann als Einströmen eines bestimmten Lichtes der Einsicht, das die ganze Sphäre der Gedanken erleuchtet. Durch eine gewisse Übereinstimmung, ich weiß nicht woher, eint es das ganze Gemüt und diktiert zuinnerst, ob eine Idee wahr oder gut oder falsch und böse ist. Auf diese Weise wird unser Verstand vervollkommnet durch eine reifende Urteilskraft.
Diese Beschreibung stammt aus der Feder eines äußerst intellektuellen Mannes, der im Gebrauch der Meditation erfahren ist und sie einsetzt, um seine Gedanken zu sichten und zu vervollkommnen. Dennoch ist dieses Vorgehen empirisch. Er beschreibt, was er wiederholt erfahren hat und bleibt auch ein Empiriker, je weiter er in dieser Richtung geht. Ja, es bleibt beim einfachen Bericht auch, als er sich später mit äußerst verrückt erscheinenden Ereignissen beschäftigt. So begann er zwar diese intensiven Meditationen als Philosoph, um seinen Verstand zu vervollkommnen, entdeckte aber dabei den Sinn des Bewusstwerdens und Beschreibens von Erfahrungen als solchen. Aus einem Philosophen wurde ein phänomenologischer Psychologe, dem es darum ging, herauszufinden und zu beschreiben, was er sah. Beim Meditieren erfährt bekanntlich jeder die Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit auf einen einzigen Gedanken zu konzentrieren. Das folgende Zitat zeigt, dass auch Swedenborg seine Schwierigkeiten damit hatte.
Der Vernunftbereich des Gemüts ist von verschiedenen Neigungen besetzt und ausgefüllt. Im Allgemeinen gibt es höhere und geistigere und niedrigere, natürlich körperliche Neigungen. Treffen sie im vernünftigen Gemüt zusammen, so pflegen sie zu streiten. Wenn unser Gemüt mit tiefer und langanhaltender Meditation beschäftigt war und diese von körperlichen Neigungen durchglüht wurde, wenn wir darauf aber geistige, reinere Dinge ins Gemüt zurückrufen wollen, so spüren wir, dass dies nur möglich ist, wenn zuerst die vorangegangene Neigung samt ihren Gedanken hinausgeworfen worden ist. Dies ist auch der Fall, wenn wir im Gebet Gott anrufen wollen. Wir stellen fest, dass der Gedanke nie rein sein kann, sondern getrübt und von dichter Dunkelheit in Besitz genommen ist.
Während der Meditation wandert das Gemüt zuerst umher. Es bedarf einiger Übung, um die Konzentration beizubehalten. Wie ein unruhiges Tier wendet sich die Aufmerksamkeit einmal einem Verlangen oder ablenkenden Geräuschen zu, dann wieder zufälligen Gedanken, Sorgen und so weiter. Das ursprüngliche Problem versinkt immer wieder. Schon wenige derartige Versuche lehren den Meditierenden, dass er seine Aufmerksamkeit nicht beherrscht. Die Anstrengung, sie zurückzurufen, bewirkt eine innere Spaltung. Die Person, die versucht, sich zu konzentrieren auf der einen und der Schwarm von Gedanken und Gefühlssplittern auf der anderen Seite. Der beobachtenden Person kann es passieren, dass sie sich von diesem geistigen Umherspringen verlocken lässt und später feststellen muss, dass sie in einen Traum und in den Schlaf abgeglitten ist. Zen-Mönche sitzen darum aufrecht und fixieren ihre Augen auf einen Fleck, um das Einschlafen zu verhindern. Es bedarf der Übung, um das rastlose innere Tier zu zähmen und nicht von ihm fortgetragen zu werden. Als nächstes lernt der Beobachter, den inneren Vorgang aufmerksam zu verfolgen. Vieles, was den Meditierenden anfangs stört, ist das erste Auftauchen dieses inneren Vorganges. Er sieht Gefühle, Ideen, schwache Bilder, Wörter, Sätze und später ganze Szenen kommen und gehen. Er nimmt wahr, wie geistige Prozesse sich spontan ereignen. Auf dieser Stufe vertieft sich die ursprüngliche Meditation in den hypnagogischen Zustand. Dieser hypnagogische Zustand wird von jedermann zweimal am Tag erfahren, während des Einschlafens und beim Erwachen. Nur halten gewöhnlich wenige Menschen inne, um die spontan sprudelnden Quellen der Seele zu untersuchen. Es ist ein Zustand delikaten Gleichgewichts zwischen Selbstwahrnehmung und der Gegenwart innerer Vorgänge. Er wird für den Menschen, der das Innere zu ergründen wünscht, ja damit sogar zu experimentieren möchte, zu einem besonders fruchtbaren Erfahrungsbereich. Swedenborg erforschte den hypnagogischen Zustand eingehender als irgendjemand vor oder nach ihm. Meist scheint er jedoch über ihn hinaus in die Trance vorgedrungen zu sein. In der Trance sind die inneren Vorgänge nicht mehr fein und schwach, sondern klar, intensiv und wirklich. Das persönliche Bewusstsein existiert immer noch, aber die körperliche Wahrnehmung ist vermindert oder gänzlich aufgehoben. Es ist eigenartig, dass die Kenntnis des hypnagogischen Zustandes nur wenig verbreitet ist. Es gibt viele Psychologen, die nur wenig von seiner Existenz wissen, geschweige denn von seiner Natur. Beim Einschlafen geht man durch ein Stadium hindurch, in dem immer noch etwas Bewusstsein vorhanden ist, vom sich entspannenden Selbst und dem Ausspinnen innerer Vorstellungen, Fantasien, Wörter und Szenen. Ähnlich kann man auch beim Erwachen des Morgens am Rande der inneren Bildfantasien verweilen, während man teilweise schon wach ist. Aus unbekannten Gründen sind einige Menschen in erster Linie Gehörmenschen und hören vor allem in diesem Zustand. Andere wieder erleben in erster Linie Gesichtswahrnehmungen. Je tiefer man aber in diesen Zustand eindringt, desto wahrscheinlicher wird die Erfahrung aus Gehörtem und Gesehenem bestehen. Im hypnagogischen Zustand wird etwas gesagt oder gesehen, bevor es möglich ist, zu verstehen, was es bedeutet. Swedenborg hat den hypnagogischen Zustand folgendermaßen beschrieben.
Anders ist aber die Vision, die einen bei voller Wachheit durch geschlossenen Augen erreicht. In ihr werden die Dinge wie am klaren Tag gesehen. Nun gibt es noch eine ganz andere Art von Visionen, welche in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachen erscheinen. Der Mensch nimmt dann an, er sei völlig wach wie sonst, weil alle seine Sinne aktiv sind. Eine weitere Art der Vision findet zwischen der Zeit des Schlafens und des Wachens statt, wenn man aufwacht und noch nicht allen Schlaf von den Augen geschüttelt hat. Diese ist die lieblichste von allen, da dann der Himmel in der äußersten Ruhe auf den Verstand einwirkt.
Im Folgenden sind hypnagogische Erfahrungen Swedenborgs dargestellt.
Ich erkannte an, dass ich von Kopf zu Fuß unrein war. In Unreinheit flehte ich um Christi Barmherzigkeit. Dann schien mir, dass mir die Worte einfielen, ich armer, sündiger Mensch.
Manchmal fügt er einen humorvollen Kommentar hinzu, wie den folgenden.
Im Hinblick auf Vergnügen, Reichtum, hohe Position, die ich erstrebt hatte, nahm ich nun wahr, dass das alles Eitelkeit ist und dass derjenige glücklicher ist, der nichts von alledem hat. Es schien mir, als hörte ich eine Henne gackern, wie es der Fall zu sein pflegt, wenn sie ein Ei gelegt hat.
Dies sind die innerlich humorvollen Kommentare zu jener Einsicht, die er eben gelegt hat. Das Huhn ist ja kein besonders gescheites Tier und schrecklich stolz auf seine neue Schöpfung. Dumpfe Eitelkeit und Stolz werden reflektiert, parallel zu der Entdeckung der Schöpfung. Humor ist in diesem Zustand durchaus üblich und zeigt sich oft in so verdrehter Weise, als ob jemand auf unsere kleinen Handlungen niederschaute. Man braucht diese Dinge nicht erst lange zu untersuchen, um zu spüren, dass im inneren Prozess eine größere Weisheit am Werk ist als im gewöhnlichen Bewusstsein. Swedenborg begann dieser inneren Weisheit zu vertrauen.
Es schien, als ob jemand die Worte sprach, interioriscit, das heißt, er wird verinnerlicht, und integratur, er wird ganz gemacht. Dies bedeutete, dass ich durch meine Heimsuchungen mehr und mehr gereinigt werde.
Swedenborg arbeitete noch Tag und Nacht an seinem letzten anatomischen Werk, als er diese innere Erfahrung notierte.
Dies war ein Sonntag. Bevor ich einschlief, war ich in tiefen Gedanken an das, was ich gerade schrieb. Dann sagte man mir, halte deine Zunge still oder ich beiße dich. Ich sah jemanden auf einem Eisblock sitzen und fürchtete mich. Dies bedeutet, ich solle nicht zu lange an meinem Werk weiterarbeiten, besonders nicht an einem Sonntag oder vielleicht auch an den Abenden.
Er musste also eine Botschaft aus dem Jenseits empfangen, um daran erinnert zu werden, dass er an Sonntagabenden nicht arbeiten sollte. Zu der Zeit schrieb er an dem Kapitel »Organische Formen im Allgemeinen« im zweiten Band der Economia Regni Animalis. Betrachtet man dieses Buch, so stimmt man dem inneren Prozess zu. Er solle seine Zunge stillhalten. Er befindet sich an einem kalten, unsicheren Ort und versucht, alles unter der Sonne zu analysieren. Das Innere droht ihn zu bestrafen. Der hypnagogische Zustand ist nur einer aus der Reihe, die zu Führern Swedenborgs wurden. Später werden wir seine Träume, Visionen und andere numinose Erfahrungen kennenlernen. Ich, Van Dusen, habe seine Meditationen und den hypnagogischen Zustand speziell betont, weil diese Erfahrungen jedermann zugänglich sind und weil es dabei verschiedene kritische Entdeckungen gibt, die jeder macht, der diese Zustände ernsthaft erforscht. Swedenborg jedenfalls hat sie gemacht und sie wirkten tief auf sein späteres Denken ein. Trotz allem blieb er ein empirischer Wissenschaftler und glaubte an das, was er konkret sehen und behandeln konnte. Ich möchte behaupten, dass niemand diese Zustände einigermaßen gründlich erforschen kann, ohne ebenfalls die folgenden Erfahrungen zu machen, die für ein wirkliches Verständnis von Swedenborgs späterem Werk wesentlich sind. Die erste Erfahrung: Der Bereich, den der Mensch mit seinem Verstand beherrscht, ist verhältnismäßig klein. Das Wachbewusstsein verdrängt normalerweise die anderen inneren Vorgänge. Swedenborg pflegte später zu sagen, es sei eine Gabe Gottes, dass der Mensch überhaupt spürt, dass er sich selbst beherrscht. Man kann nicht stundenlang meditieren und versuchen, nur seine Gedanken ruhig zu halten, ohne auf die Vermutung zu kommen, dass man selbst nicht Herr seines Inneren sei. Für den Durchschnittsmenschen ist es schwierig, eine Minute lang einen Gedanken, ein Bild oder eine Absicht beständig festzuhalten. Im hypnagogischen Zustand kann man beobachten, wie sich Gedanken ohne eigenes Geheiß formen und ausgesprochen werden. Ferner denkt der innere Prozess weit rascher und gescheiter als der Meditierende selbst, der die gehörte symbolische Sprache vielleicht nicht einmal versteht. Wer diese Zustände erforscht, fühlt sich wie ein Gefäß, in das Leben eingegossen wird. Auch Swedenborg wurde viel demütiger, als er in diese Vorgänge eindrang und sie beobachtete. Der stolze Autor zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten fühlte, dass er nicht das Recht hatte, seinen Namen unter seine psychologisch-theologischen Werke zu setzen. In seinem späteren Leben gab er die meisten seiner großen Schriften anonym heraus. Zu offensichtlich war es für ihn, dass seine wichtigsten Arbeiten von einer übergeordneten Kraft eingegeben worden waren. Dabei handelte es sich nicht um eine aus Frömmigkeit angenommene Haltung der Demut. Er gelangte vielmehr zu dieser Ansicht, weil er zu oft erlebt hatte, wie viel Jenseits von ihm selbst gestaltet wurde und wie viel er von dort empfangen hatte. Er erkannte, dass wir uns zwar als Herren unserer selbst fühlen dürfen, dass dem aber eigentlich jede genauere Untersuchung widerspricht. Die zweite Erkenntnis lautet: Es ist eine natürliche Fähigkeit, dass wir symbolisieren oder etwas bildlich vorstellen. Sie ist Ausdruck einer höheren Vernunft im Menschen. Viele Jahre hindurch erforschte Swedenborg dieses innere symbolische Vermögen. Aus unsicheren Anfängen im Ausarbeiten seiner Träume erwuchs ihm ein reiches und sicheres Verstehen dieser Symbolik. Ein Traumsymbol wird konstruiert je nach den eigenen Voraussetzungen und kann ganz verschiedene Bedeutungen haben. In der Meditation und im hypnagogischen Zustand ist es möglich, die Gestaltung der Symbole zu beobachten. Nach und nach fühlt man, dass das Symbol das Mittel darstellt, durch das etwas Höheres und Inneres zum Bewusstsein spricht. Es ist ein intelligentes Führungssystem. Da es sich in einer höheren Sprache ausdrückt, als wir es gewöhnlich tun, muss der suchende Mensch natürlich diese Sprache erst verstehen lernen, um sich diesen Bereich zugänglich zu machen. Swedenborg beschrieb diese Symbolik später als Entsprechung oder Vorbildung. Alle Ordnungen des Seins entsprechen einander, ebenso wie der Gesichtsausdruck eines Menschen seinem Gefühl entspricht. Das Entsprechende auf der niedrigeren Stufe repräsentiert die höhere Stufe, gerade wie der Gesichtsausdruck die innere Stimmung und das Gefühl ausdrückt. Darin liegt für Swedenborg der Schlüssel zum Verständnis aller Stufen des Seins. Die allgegenwärtige Bedeutung des Himmels oder der Hölle ist ohne diesen Schlüssel nicht zu erkennen. Und es ist ein komplizierter Schlüssel, der weitgehende Vertrautheit verlangt, wenn man ihn sinnvoll gebrauchen will. Man kann diese Zustände nicht erforschen, ohne ein Gefühl für das Wunder und die Macht des Inneren zu bekommen, das sich in dieser höheren Sprache mitteilt. Die dritte Erfahrung eines Meditierenden: Diese inneren Zustände werfen die Frage nach der Gegenwart anderer geistiger Wesen auf, die unser Leben beeinflussen. Später sagte man, der Wissenschaftler Swedenborg hätte sich in einen Mystiker verwandelt. Das ist nicht ganz richtig. Der empirische Wissenschaftler Swedenborg blieb ein Wissenschaftler, der eben auch Bericht erstattete über seine Entdeckungen im Land der Seele. Er hatte nur einen ungewöhnlich direkten Weg in die Abgründe der menschlichen Erfahrungen eingeschlagen und dabei Dinge gefunden, die noch heute der Erklärung bedürfen. Das wesentliche Muster seiner Entdeckungen ist aber mit dem Gesagten bereits dargestellt. Der Rest des inneren Weges war beschwerlich. Denn Swedenborg geriet in einen mächtigen Kampf mit den inneren Kräften.